Lanz und Precht.
Schönen guten Morgen, Richard.
Guten Morgen, Markus.
Richard, wo erreiche ich dich heute? In Hamburg schneit's übrigens. Schneit, Winter.
Draußen liegt Schnee und die Kemenate ist gefüllt mit einer Tüte nach der anderen mit Weihnachtsschmuck.
Wie? Hast du Deko oder wie?
Ja, ich habe ja auch schon mal, glaube ich, erzählt, wir haben ja eine Weihnachtslampe. Wir haben ja keinen Weihnachtsbaum, sondern eine Weihnachtslampe. Und wir haben die Weihnachtslampe geschmückt und danach steht alles, was irgendwie aus dem Wohnzimmer raus muss, steht alles jetzt in der Kemenate. Also ich sitze jetzt hier zwischen glitzernden Tannenzapfen und Kugeln und so weiter. Also ganz weihnachtlich.
Das ist ja irre, da muss ich direkt an Alexander Herrmann denken, die Kochlegende aus Franken. Du bist ein romantischer Typ. Wusste ich gar nicht.
Ich habe, dass man sich so ein bisschen kindliches Weihnachten erhält und so weiter. Und ich meine, wer hat schon eine Weihnachtslampe? Also unter dieser Lampe hat schon, als sie noch keine Weihnachtslampe war, Helmut Kohl gestanden und Ludwig Erhard und
Unter deiner Lampe?
Unter meiner Lampe. Ja, also ja, nicht bei mir zu Hause.
Ich sehe da eine Verbindung.
Ja,
ich sehe ein Muster.
Und jetzt ich, genau. Also die Lampe ist aus den Unionssälen. Und die Unionssäle waren der Festtrakt des Konrad-Adenauer-Hauses. Okay. Und das Konrad-Adenauer-Haus in Bonn ist ja mal abgerissen worden. Ja, und unter anderem blieben dann diese überdimensionierten Lampen übrig, die eigens für die Unionssäle überhaupt gebaut wurden.
Herrlich.
Ich habe dann über einen gebrauchten Möbelhändler für ein Taschengeld diese Lampe ersteigert.
Irre.
Und jetzt eignet die sich super, um Kugeln daran zu hängen.
Ja, sehr. Ja. gefällt mir. Mhm. Richard, alles abgerissen und alles geschreddert, über die Frage, wie wir unseren Planeten gerade abreißen und schreddern, das ist eine harte Überleitung, wird aber gerade in Dubai verhandelt. Große Weltklimakonferenz. Und nur mal so die Eckdaten vorneweg. Ich finde es sagenhaft, allein die deutsche Delegation dürfte das Durchschnittsklima auf der Welt um nochmal 0,1% nach oben treiben. 250 Mitarbeiter, von denen ich jetzt gelesen habe, dass aber nur ein sehr kleiner Kern sich wirklich mit Klimafragen beschäftigen wird. Was bei mir wieder die Frage aufwirft,
womit beschäftigt
sich an der Rest?
Richtig.
Genau.
Alle in ein Flugzeug, wie muss man sich das vorstellen? Und aus Sicherheitsgründen verteilt auf 10 Maschinen.
So stelle ich mir das vor. Aber wenn du das mal aufschlüsselst, die Kollegen von Bild haben das mal gemacht. Und ich habe keinen Grund daran zu zweifeln, dass diese Recherche richtig ist. Scholz und das Kanzleramt 40 Leute. Das Klimaschutzministerium von Robert Habeck 47 Leute. Baerbock Außenministerium rücken mit 60 Mann an. Umweltministerin Steffi Lemke 25 Mitarbeiter. Das finde ich vergleichsweise zivilisiert.
Ja.
Entwicklungsministerium Svenja Schulze weitere 36 Mitarbeiter. Das heißt, eine riesige Delegation ist immer noch nicht vollständig.
Ja,
dazu kommen noch 7 Personen aus dem Finanzministerium. Ist wichtig, weil da geht es um Kohle. Also Geld.
Um Kohle geht es auch.
Genau. Je 5 aus dem Gesundheits- und Landwirtschaftsministerium. 4 aus dem Verkehrsministerium, 3 Bildung, 4 von der Deutschen Bundesbank und auch der Deutsche Wetterdienst, das Umweltbundesamt und das Agrarinstitut werden in Dubai personell vertreten sein.
Ja.
Hammer.
Ja.
Und natürlich auch Personenschützer vom BKA und so weiter.
Aber wir brauchen so viele Leute, weil Olaf Scholz hat in einer der Eröffnungsreden gesagt, wir können das 1,5 Grad Ziel noch erreichen.
Ja, aber wenn man das
niemanden
hört,
gehört man in den letzten 3 Jahren, ich habe niemanden gehört in den letzten 3 Jahren, der das ehrlich glaubt.
Mhm.
Ja, also die ganzen Profis, die ich gehört habe, zum Teil auch persönlich in Vorträgen gehört haben, gesagt, nein, das schaffen wir nicht mehr, das ist abgehakt. Jetzt müssen wir versuchen, dass wir zumindest 2 Grad noch schaffen. Aber Olaf Scholz hat tatsächlich noch vom 1,5 Grad Ziel gesprochen. Ja, also der Mann ist wirklich optimistisch, das kann man nicht anders sagen.
Ja. Da könnte man jetzt vieles zu anmerken und irgendwann sollten wir vielleicht auch nochmal eine Folge genau darüber machen, über Kommunikation in Krisenzeiten, finde ich, weil das ist schon interessant, was da gerade alles passiert und vor allen Dingen auch, was nicht passiert. Was ich so interessant finde, ist, Christian Geinitz von der FAZ, empfehle ich sehr, hat einen wirklich guten Kommentar geschrieben, die fossile Party geht weiter. Mhm. Öl und Gas sind plötzlich wieder wahnsinnig beliebt, mhm, weil der ganz neue Dreh sozusagen, wobei so neu ist der gar nicht, ist, und zwar unterstützt natürlich von der fossilen Industrie, und der Mann, der das alles organisiert in Dubai, das haben die sehr findigen Leute von Fridays for Future jetzt auch nochmal sauber recherchiert, das ist jemand, der komplett aus diesem ganzen fossilen Umfeld kommt, ja. Also das ist auch interessant. Das heißt, die ganze fossile Lobby hat da einen Haufen zu tun und einen Haufen vor. Und im Grunde ist die Idee zu sagen, pass auf, wir machen einfach weiter wie gehabt, aber wir scheiden CO2 einfach ab, ja, CCS. Carbon Capture and Storage, ne, mhm, ist das Thema. Das heißt, du verbrennst weiterhin Kohle, Öl, was auch immer, und verpresst dann quasi das CO2, das dabei entsteht, einfach irgendwo im Boden. Und dann können wir im Grunde eigentlich so weitermachen wie gehabt. Das ist so ein bisschen die Botschaft, die es wahrscheinlich gar nicht ist, aber so kommt sie bei vielen, vielen Leuten an, und das ist enttäuschend.
Man muss sich auch einmal die Summen mal vor Augen führen, die wir jetzt tatsächlich hier in den Klimatopf getan haben. Ja, also gemeinsam mit den Vereinigten Arabischen Emiraten haben die Deutschen 200 Millionen Euro in den Klimatopf getan, um Klimaschäden auszugleichen. Ja, das hört sich erstmal wahnsinnig viel an, 200 Millionen Euro. Und das Schöne ist, man weiß ja aus den Neurowissenschaften, dass das menschliche Gehirn zwischen Milliarden und Millionen nicht sauber unterscheiden kann. Das geht also relativ leicht bei vielen Menschen durcheinander, weil das fühlt sich genau gleich an. 200 Millionen hört sich für manchen so an, als würden die, Deutschland tut jetzt mal richtig was, ne, Klimaschäden und so. Ey, das ist ein Fünftel der Baukosten der Elbphilharmonie. Ja, für die weltweiten Klimaschäden. Oder um ein anderes Beispiel zu nehmen, es ist in etwa das Jahresgehalt von Cristiano Ronaldo. Also so ganz, ganz viel ist das nicht. Da hat man doch immer noch das Gefühl, dass die Dringlichkeit überhaupt noch nicht angekommen.
Zum ersten Mal soll es ja so eine Art Klimatüff geben, der zeigen wird, dass das, was wir tun seit Paris, seit 2015, natürlich nicht ausreicht, um überhaupt 2 Grad zu schaffen, geschweige denn 1,5 Grad. Ja. Das heißt, die wissen das schon. Aber im Kanzleramt ist das offenbar noch nicht so richtig durchgedrungen.
Dann denke ich immer, dass das Spannende ja ist, ne, wenn man sich so mit Geschichte beschäftigt, dann denke ich immer, wie schwierig fällt es Menschen, realistisch einzuschätzen, was im großen Stil die gefährlichsten Gefahren sind. Mhm. Ne, also alles, was wir irgendwie psychologisieren, was unmittelbar mit Menschen zu tun hat, ja auch solche Sachen wie Krieg und so, die sind ganz klar als Gefahr irgendwie. Ne? Also gehen alle Lampen an und Warnsignale und so. Aber bei solchen abstrakten Dingen wie der Klimaveränderung, ja, und der drohenden Klimakatastrophe, das hat dann immer sowas von Gottesdienst. Weißt du, die Leute gehen in die Kirche, ne, werden da geläutert, gehen wieder raus, ja, und schon die ersten bösen Blicke, wenn man die Nachbarn vor der Kirche trifft, zeigen, ja, dass man das alles sofort wieder vergessen hat. Und so ähnlich kommt mir das auch mit dem Klima vor. Da gibt's so die Momente, wird ja in der Tagesschau da irgend so was Ausgetrocknetes gezeigt, Aralsee, kein Wasser mehr und so, und genau, irgendwo anders ist eine Riesenüberschwemmung, und da denkt man, ja, das ist schon schlimm mit dem Klima und so, und dann kommen die Fußballergebnisse und dann ist irgendwie alles wieder wie vorher. Also anders als kriegerische Auseinandersetzung zum Beispiel oder Pandemie, ja, das sind alles Sachen, die man so ganz unmittelbar, da wird ganz viel getriggert im Kopf. Ne? Da kapieren wir, oh, das ist jetzt eine richtig große Gefahr und das ist gefährlich. Das ist, obwohl wir das ja alles wissen über die Klimakatastrophe und obwohl wir eine ungefähre Vorstellung davon haben, was wohl alles mit dieser Welt passiert im 21. Jahrhundert, wenn wir das nicht in den Griff kriegen, das ist das immer noch total vernachlässigte Thema unserer Zeit.
Ja, weißt du, was ich interessant finde? Und deswegen, man könnte ja sagen Dubai, ne? Ich meine, ausgerechnet in Dubai machst du das. Und es gibt ja auch so eine interessante Recherche, da sind Papiere geleakt worden, wie man offenbar sozusagen den diversen Staaten, speziell Industriestaaten, anbieten will, pass auf, da könnten wir noch ein bisschen mehr Gas und da könnten wir noch ein bisschen mehr Öl und so weiter. Also am Rande dieser eigentlichen Klimakonferenz wird man weiterhin versuchen, richtig harte Lobbyarbeit für Öl und Gas zu machen. Andererseits Andererseits denke ich manchmal, Dubai ist ein sehr, sehr guter Ort, um das zu machen. Das ist ein sehr wohlhabendes Land, das heute schon eigentlich zeigt, was das bedeutet, was da auf uns zukommt, ganz konkret. Mhm. Also dem Meerwasser wird Salz entzogen, ja, riesige Entsalzungsanlagen, die da laufen. Gemüse und Salate wachsen nur noch auf Nährlösungen in Gewächshäusern. Die Hotels kühlen ihre Schwimmbecken, ja, woanders
wird sie geheizt. 40 Grad im Sommer so, über lange Zeit.
Genau, überall Klimaanlagen, ja, wie in unseren Wintern, wenn wir heizen. Das Leben findet komplett dort drinnen
statt. Der größte Teil der Wüste und unbewohnbar.
Ja, ganze Komplexe von Wolkenkratzern, ja, zum Wohnen und Arbeiten sind unterirdisch miteinander verbunden. Da unten kann man einkaufen, da kann man essen, da kann man Sport treiben, da gibt es die Kitas, da gehst du ins Kino. Also, falls gewünscht, kannst du sozusagen tagelang auf frische Luft verzichten. So schreibt das Christian Geinitz in seinem Kommentar. Mhm. Und das finde ich so interessant, ja, dass man dort eigentlich genau sich angucken kann, welche Konsequenz, das am Ende haben wird, wenn wir das nicht in den Griff kriegen.
Ja, das zeigt das, und das zeigt das aber zu wohlwollend, ja? Weil da kann man noch ausrechnen, wenn wir jetzt alle Wolkenkratzer, die da stehen, wenn wir die alle komplett begrünen, ne? Also das kann man ja machen, ne? Urban Gardening, ne? Also das ist, wird ja überall gemacht, in Singapur gemacht, mittlerweile gibt es solche Simulationen für die Straßen von Palma de Mallorca, ja, wie können wir das sozusagen optimal begrünen?
Und was heißt das?
Also man kann sich das alles vorstellen, man kann ja die Autos mal aus den Straßen raus hat und dann kann man da noch weitere Grünzonen machen oder man baut mit raffiniertester Technik, kannst du 200 Meter hohe Bürokomplexe machen, die aussehen wie eine einzige Regenwaldhalle im Zoo. Mhm. Also das sind alles so Sachen und damit könntest du bis zu 2 Grad möglicherweise Städte runterkühlen.
Mhm. Ja?
Das ist alles schön und das ist eine gute Sache und das klingt alles so wie, ach, wir kriegen den Klimawandel doch in den Griff. Ja, wir kriegen den vielleicht in Dubai, ja, abgefedert und wir kriegen ihn in Singapur abgefedert und vielleicht sehen auch alle deutschen Städte irgendwann mal so aus. Aber ich meine, es gibt riesige Regionen in der Welt, ja, das ganze Afrika südlich der Sahara. Ich meine, da wird sowas alles nicht gebaut werden, da ist das Geld nicht dafür da, ja, da klingt das auch völlig albern. Also da verdursten die Leute nach wie vor, da wächst nichts mehr auf den Weiden, da geht das Vieh kaputt. Mhm. Ja, Migrationsbewegung haben wir letztes Mal drüber gesprochen und so weiter und so weiter. Also da bricht die totale Hölle aus. Nur weil wir vielleicht unsere Städte hübsch kriegen, ja, und weil wir immer trickreicher werden, wie wir weiterhin fossile Energieträger irgendwie ja dann doch noch nutzen können und damit bestimmte Industriezweige nicht verlöschen, ja, wie wir neue Formen der Wassergewinnung bei uns haben und wie unsere Städte so herrlich grün machen. Mhm. Aber das gilt doch nicht für die ganze Welt. Ich meine, da gibt es Milliarden von Menschen, die werden von diesen Segnungen komplett ausgeschlossen sein, weil so schnell wird das alles gar nicht immer und überall gehen. Also wir denken ja viel zu sehr an uns und dann gucken wir uns das schöne Dubai an und denken, ja, dann sehen unsere Städte halt irgendwann Hamburg aus wie so. Dubai, ja, aber das ist doch nicht die Lösung, machen wir uns nichts vor, das ist Schönheitschirurgie am krebskranken Patienten.
So, und jetzt, Richard, sind wir, finde ich, genau bei unserem Thema heute. Also ich glaube, worüber es keinen Zweifel gibt, ist, wir gehen auf eine Zeit gigantischer Veränderungen zu. Und was man auch immer hört, du hast jetzt auch das Wort Katastrophe benutzt und so weiter, man hat den Eindruck, wir gehen da auf ein Fiasko zu, das wir irgendwann nicht mehr in den Griff kriegen. Und ich habe quasi stellvertretend dafür, habe ich dieser Tage 2 sehr, sehr interessante Interviews gelesen, Historiker jeweils. Der eine war Niall Ferguson, über den wir hier schon mehrfach gesprochen haben. Ein Stück, das überschrieben war mit andernfalls dürfte ein dritter Weltkrieg immer näher rücken. Wenn du das liest, dann hast du das Gefühl, Stichwort Gaza, Stichwort Ukraine, Stichwort Klima und so weiter, wir gehen komplett in den Untergang. Dann habe ich mich wenig später mit Andrew Moravcik beschäftigt. Weiß nicht, wie man den perfekt ausspricht, aber auch ein amerikanischer Politologe, Princeton University, der genau das Gegenteil sagt. Der sagt, nein, die Weltlage ist nicht völlig instabil und der Westen ist auch nicht völlig schwach. Im Gegenteil, sagt, im Ukraine-Krieg engagiert sich der Westen genauso viel, wie es seinen Interessen entspricht. Und auch ansonsten sieht er sozusagen nicht den Untergang der Welt kommen im Sinne von, wir leben in kurz vorm Abgrund, sondern er sagt, wir leben strukturell in relativ guten Zeiten. Ja, begründet das auch und sagt, Nationalismus, ist bei weitem nicht so stark wie früher. Der weltweite Handel hat zugenommen, auch wenn es dann immer wieder Unterbrechungen durch Konflikte und Kriege gibt und so weiter. Und sagt, seit dem Zweiten Weltkrieg ist die Zahl der Toten pro Kopf in allen Kriegen um 90% gesunken. Und es gab jetzt wieder Ausreißer durch Syrien und die Ukraine. Aber eigentlich beschreibt er die Welt als einen Ort, der relativ sicher und stabil ist. Und ich glaube, diese beiden Pole, die sind es, die uns immer so das Gefühl geben, oh Mann ey, und wo gehen wir denn jetzt hin? Woran glaubst du? Glaubst du an den Untergang oder glaubst du daran, dass wir eine Zukunft haben? Letzter Punkt noch in dem Zusammenhang. Wir sind in der Recherche auf einen Artikel von Hannah Ritchie gestoßen. Die Seite heißt Our World in Data, ja, also unsere Welt in Daten.org. Und das sind mal wieder diese cleveren jungen Leute, ich glaube Oxford in dem Zusammenhang, die sich anschauen, wo sind wir eigentlich, wenn es um das Klima geht? An welchem Punkt stehen wir eigentlich? Und da liest du dann zum Beispiel ganz nüchtern aufbereitet interessante Fakten. Du liest zum Beispiel, dass es lange Zeit immer eine Korrelation gegeben hat zwischen dem Reichtum von Staaten und dem CO2-Ausstoß. Aber seit einigen Jahrzehnten schon entkoppelt sich das. Das heißt, es gibt Wachstum, es gibt immer mehr Wohlstand in den reichen Ländern. Deutschland ist ein Beispiel dafür, aber auch Italien, Frankreich, Finnland und viele, viele mehr. Und gleichzeitig entkoppelt sich sozusagen der CO2-Ausstoß. Das heißt, es geht nach unten. Das ist sehr interessant, weil bisher immer die These war, je mehr Wachstum, ja, desto mehr CO2, desto mehr Energie werden wir brauchen. Hm. Aber die weisen nach und
oder
sagen,
nein. Fossile Energie vor allen Dingen.
Genau. Ne? Hm. Und die sagen sogar, das fand ich ein sehr interessantes Argument, weil das war das Erste, was ich als Gegenargument im Kopf hatte. Ich dachte, naja gut, ich sag mal, die Batterie fürs Auto, die wir in Zukunft brauchen werden, die lassen wir eigentlich einfach in China fertigen und damit ja sehr, sehr, sehr energieintensiv. Aber der CO2-Ausstoß, den die Produktion dieser Batterie braucht, den rechnen wir dann einfach den Chinesen an, aber gefahren wird sie hier.
Genau.
Aber die haben das bereinigt. Die haben gesagt, nein, selbst wenn man das mit einkalkuliert, ist es so, dass unsere CO2-Kurve sozusagen runtergeht, während unsere Wachstumskurve nach oben geht. Das fand ich sehr interessant. Und die zweite interessante Botschaft, wenn man mal 10 Jahre zurückschaut, Photovoltaik ist um 90%, das ist irre viel, günstiger geworden im Vergleich zu vor 10 Jahren. Windkraft ist um 70% günstiger geworden im Vergleich zu vor 10 Jahren. Mhm. Das heißt, da tut sich richtig was und wir erzählen uns aber häufig auch diese Erfolgsgeschichten, die es da gibt und die wir gerade auch dabei sind zu schreiben, die erzählen wir uns irgendwie nicht. Stattdessen höre ich immer nur Polykrise und noch mehr Krise und Apokalypse und morgen geht die Welt unter. Mhm. Und das ist etwas, ich gerne auch mal dich fragen würde, Richard, als jemand, der auch... Ja, woran liegt das? Was passiert da gerade?
Ich könnte dir eine gute Antwort geben, die nicht von mir ist, sondern ich habe am Sonntag, wird jetzt ausgestrahlt, eine Sendung, die ich wieder mal mit Ivan Krastev machen durfte.
Ja, großartig.
Ganz großartig.
Jetzt am Sonntag?
Jetzt am Sonntag, abends irgendwann nach 11
um 11 oder so.
Ja, oder halb 12. Also sich mit Krastev zu unterhalten, ist immer ein großes intellektuelles Vergnügen und ich habe ihn genau das Gleiche gefragt. Ich habe ihm gleich am Anfang gesagt, also Krieg in der Ukraine, Krieg im Nahen Osten, das alles scheint ja jedem Menschheitsfortschritt hohn zu sprechen,
ja.
Sodass also die allermeisten Menschen in Europa, mittlerweile nicht nur in Deutschland, sehr pessimistisch in die Zukunft gucken. Und da habe ich gefragt, ob er diese Sicht teilt. Und da hat er als erstes den entwaffnenden Satz auf seine unnachahmliche Art und Weise gesagt. Da ist ja kein Wunder, dass wir pessimistisch in die Zukunft blicken. Wir sind ja auch maßlos überalterte Gesellschaften.
Das ist ein großes Thema, ne?
Das Demografie. Ist immer das allererste. Ja, weiß, und er sagt, also guck mal, wie viele Länder in der Welt gerade enorm optimistisch in die Zukunft gucken. Ja, das sind im Regelfall die Länder, wo es sehr, sehr viele junge Leute gibt. Weil es eben eine Angewohnheit vieler junger Leute normalerweise ist,
optimistisch
in die Zukunft zu gucken. Mhm. Ja, bei uns wird das Klima, ja, das unsere jungen Leute so pessimistisch macht, ja, von Leuten in unserem Alter, Markus, erzeugt. Ja, und wir haben die mittlerweile in unseren Bann gezogen mit unserem Pessimismus.
Meinst du?
Naja, also das war natürlich nicht seine einzige Antwort, aber es sind zwei Antworten. Das eine sind, wir sind überaltet und der zweite Teil der Antwort sind, wir sind Europäer. Wir sind diejenigen, die jetzt gerade nicht mehr wissen, wie sie sich in der neuen Welt orientieren sollen.
Okay.
Andere Länder fahren jetzt ihre cleveren Strategien, um sich neu in der Welt aufzustellen. Und es gibt ja auch viele Staaten in der Welt, die ein deutlich größeres Wachstum haben jetzt mittlerweile als Europa. Und da herrscht natürlich ein anderer Optimismus vor. Und das ist richtig, ne? Wir müssen immer daran denken, dass unsere Sicht auf die Welt, A, es geht alles im Bach runter und B, es geht langfristig sowieso schief. Das ist unsere Sicht auf die Welt. Es ist nicht die Sicht der Mehrheit der Menschen auf diesem Planeten auf die Welt. Denn da ist es immer noch so, also immer noch, natürlich nicht seit 100 Jahren so, aber jetzt seit einigen Jahren so, dadurch, dass ja der Lebensstandard global bei aller Armut, die es gibt und allen Kriegen, die es gibt, eher gewachsen als gesunken ist. Die berühmten Pinker-Zahlen, über die wir hier schon oft geredet haben, von Steven Pinker, der gesagt hat, wie viele Menschen prozentual hungern denn heute? Wie viele Menschen prozentual sterben denn in Kriegen? Wann war es denn besser? Und dieses Pinker-Gefühl, das ist, glaube ich, sehr verbreitet in vielen Ländern des globalen Südens. Und das ist eben dieses Gefühl, was wir ganz und gar nicht haben. Wir sehen diese Statistiken mit so einem gewissen Kopfschütteln, aber wir lassen die nicht an unser Herz ran.
Genau, das ist der Punkt. Ich habe eben gerade gedacht, dass du sagtest, naja, wir sind alt und wir sind Europäer. Und dann dachte ich, ja, und wir sind dann auch noch Deutsche. Also da kommt das eine zum anderen, was Zweifeln und Pessimismus sozusagen angeht. Aber es ist schon verstörend, wenn man das sieht, ne? Also wenn du, ich habe mit Florence Gaub letzte Woche darüber gesprochen, die dieses schöne Buch über die Zukunft, eine Bedienungsanleitung gemacht hat. Und die sagt, es ist interessanterweise so, in Russland ist seit dem Einmarsch in der Ukraine der Optimismus gewachsen. Und zwar von 40 auf ungefähr 52%. Und der Anteil umgekehrt der traurig-depressiven ist von ungefähr 40 auf knapp 30% gesunken. Wie kann das sein, dass also Krieg optimistischer macht? Und sie sagt, das hat halt damit zu tun, dass man dann plötzlich das Gefühl hat, man hat was in der Hand, man gestaltet etwas. Es passiert nicht mit uns, sondern wir gestalten es aktiv. Und selbst bei einem so grauenvollen Ding wie diesem Krieg gegen die Ukraine haben die Russen, der einfache Russe, offensichtlich plötzlich das Gefühl, naja, aber wir können da jetzt irgendwas gestalten. Umgekehrt, unsere Jugend, weil du gerade sagtest, alte Gesellschaft, 86%, also sind ja fast alle, der jungen Deutschen sorgen sich um die Zukunft. Interessanterweise nicht so sehr um ihre eigene, weil so erlebe ich die auch, die eigene Zukunft, da schauen die durchaus positiv drauf, aber sie sorgen sich um die Zukunft der Welt.
Weißt du, ich sag nochmal, woran das liegt. Früher war das so, dass man den Weisheiten seiner Eltern misstraut hat. Ja? Mhm. Also jede Generation hat versucht, sich gegen die frühere Generation abzugrenzen. Ne? Und die Weisheiten, mein Elternhaus war ja nur ein bisschen special, aber sagen wir für die meisten, das waren auch so Weisheiten, die stammten aus einer Kindheit im Dritten Reich und einer Jugend- und Arbeitswelt aus der Adenauerzeit. So, und dass man dann in den 70er, 80er Jahren gesagt hat, ja, das sind nicht mehr die Maximen und Reflexionen, die mich hier besonders beeindrucken. Ne? Es hat eine neue Zeit, eine neue Welt angefangen. Also, ich bin nicht so drauf wie meine Eltern. Mhm. Heute sind die Eltern die besten Freunde ihrer Kinder. Ja, und das heißt, man teilt mehr und mehr eine gleiche und gemeinsame Weltsicht. Und damit hat unsere Generation, Markus, die herrliche Chance, ihren Pessimismus so an die jüngere Generation weiterzugeben, ja, dass er dort tatsächlich ankommt und dass sie sich nicht dagegen abgrenzen. Mist. Ich glaube, dieses psychologische Problem wird unterschätzt. Also wir brauchen mehr Rebellion der Kinder, die unsere besten Freunde sind, ja, gegen gewisse pessimistische Weisheiten, die wir so gerne verkünden.
Ja, wobei erlebst du, also jetzt, also psychologisch, unsere Generation, dann auch noch älter, ja, erlebst du die wirklich als fast ausnahmslos pessimistisch? Ich nicht.
Ich schon. Also nicht pessimistisch, jetzt genau dasselbe wie bei der Jugend. Ja? Also ich bin ja umzingelt von Menschen meines Alters, die also jetzt so um die 60 sind. Und viele davon haben wirklich ein gutes Leben und sind sehr glücklich und zufrieden mit ihrem Leben. Aber wie oft ich den Satz höre im Freundes- und Bekanntenkreis, ja, das geht alles sowieso den Bach runter und bin ich froh, dass ich noch so ein gutes Leben gehabt habe.
Ja, ja, das stimmt, das höre ich auch.
Diese Haltung, was wir unseren Kindern für eine Welt überlassen, ja, ich weiß da auch keinen Rat mehr. Ja, da bin ich doch froh, dass ich schon 60 bin. Also das sind Sätze, die höre ich ganz, ganz oft.
Ja, deswegen ist es so gut, sich mal mit diesen Daten zu beschäftigen, um mal klarzumachen, auf der einen Seite, dass wir gar nicht so schlecht sind, wie wir uns manchmal machen? Also ich meine, solche Daten wie die, die ich vorhin vorgetragen habe, die ermuntern einen ja, die sagen, pass auf, da geht mehr, als wir im Moment denken. Wir haben die Technologie, wir haben auch eine Idee davon, wo die Reise hingehen könnte. Also das ist nicht nur schlecht, finde ich. In der Beschäftigung Florence Gaub, ja, die sagt, die Zukunft hat zwei Geschwister, die Gegenwart und die Vergangenheit. Ja, und sie verweist auf das Jahr 1923, also genau 100 Jahre her. Mhm. Genau, und gab ja, wenn du dich erinnerst, Anfang des Jahres auch einen Spiegeltitel sogar dazu. Ein Horrorjahr, haben die damals beschrieben, und zwar nicht 2023, sondern 1923. Mhm. Wo aus der Inflation von 1922, dann im Jahre 23 eine Hyperinflation geworden ist. Immer so als Beispiel, in Berlin hat im November 1923 ein Kilogramm Roggenbrot 233 Milliarden Mark gekostet. Mhm. Und ein Kilogramm Rindfleisch 4,8 Billionen. Das muss man sich mal vorstellen.
Ja, und dann haben die Leute mit Schubkarren ja ihre Lohnauszahlung gekriegt, und zwar täglich. Täglich.
Richtig.
Ja, es macht ja keinen Sinn im Monat, weil am Ende des Monats ist das nur noch ein Pfennig wert, was irgendwo wo eine Milliarde draufsteht. Und dann sind die direkt, also haben die sozusagen
Laden,
die Schubkarren in den Laden.
Ja. Ich meine, überleg mal aber auch, was für eine Verzweiflung, ne? Wenn du in der Zeit lebst, wenn du merkst, okay, die Arbeit von morgens bis abends, und das waren durchaus anstrengende Zeiten, das bringt alles gar nichts, das lohnt sich gar nicht. Ich kann das Geld gar nicht so schnell verdienen, wie es auf der anderen Seite entwertet wird. Ne?
Mhm, genau.
Ja. Auch Thema Krieg, Thema Militär hat man auch nicht mehr so parat. 1923 beginnt das Jahr mit der Besetzung des Ruhrgebiets durch französische Truppen.
Ja.
Und zwar deswegen, weil die deutsche Regierung mit ihren Reparationszahlungen, ne, Stichwort Erster Weltkrieg.
Genau, musste einen Goldmarkt bezahlen.
Genau,
bezahlen zum großen Teil, was sie nicht mehr hatten.
Ja. Genau, und dann gehen die Franzosen hin und besetzen einfach mal das Ruhrgebiet.
Mhm. Es ist schade, dass die 1923, wäre es ja schön gewesen, man hätte seine Schulden in Papiergeld bezahlen können. Da man ja gerade dabei war, Billionenscheine zu drucken, wäre man seine Schulden mit einem einzigen Schein losgeworden, den man dann nach Paris geschickt hätte. Nein, also tatsächlich waren die in der Zeit der Hyperinflation ja nicht mehr in der Lage, ihre Kriegsschulden zu begleichen. Ne?
Ja,
die Reparationszahlung, das ging ja eigentlich überhaupt nicht mehr. Und dann war es innenpolitisch total unstabil.
So,
ja?
Genau,
war es ja ohnehin, darf man nicht vergessen. Also der Erste Weltkrieg war zu Ende gegangen. Und die verbreitete Erzählung in Deutschland, die Dolchstoßlegende war, ja, dass die sogenannten Novemberverbrecher, also die Politiker, die damals den Friedensvertrag unterzeichnet haben, dass die das deutsche Volk verraten hätten, ja, und ihm quasi dem tapferen Soldaten den Dolch in den Rücken gerammt hätte.
Genau,
und
deswegen
es gab eine erhebliche
Dolchstoßlegende,
und es gab eine erhebliche Zahl von Menschen, die dachten, wir haben eigentlich den Ersten Weltkrieg nicht verloren. Und sofort eigentlich gerne wieder in den Krieg gegen Frankreich gezogen wären. Und die Unruhe und die Unzufriedenheit in der Gesellschaft, die war natürlich großartig für Heilserklärer jeglicher Form.
Genau.
Es ist auch die Zeit der Inflationsheiligen. Ja, die Inflationsheiligen im doppelten Sinne. Ja, einmal inflationsheilig, weil es in die Zeit der Inflation fällt. Und zweitens, weil sie inflationär auftraten. Und das waren jene Menschen, die mit neuen und radikalen Welterklärungen, ja, daherkamen und sagten, ihr müsst die Welt mal aus der Perspektive, der Perspektive, der Perspektive sehen, das ist die einzig richtige. Das war politisch, ne, also der Faschismus auch in Deutschland, ne, man denkt an den jungen Hitler, oder an den Kapp-Putsch, den es gegeben hat. Es gab ja viele reaktionäre Militärs in der damaligen Zeit. Das gilt für den aufkommenden Kommunismus, der damals ja auch überall in der Gesellschaft verfangen hat. Die Leidenschaft für den Bolschewismus in Russland, die Faszination für Lenin.
Genau.
Guck mal da, radikaler Umbruch, alles ist möglich, alles kann neu gemacht werden. Ja. Hat mit dem Faschismus gemeinsam diese Vorstellung, dass die Demokratie so ein Augiasstall wäre, der mal richtig mal so richtig
ausgemistet
schön
werden
ausgemistet werden
ja.
muss. Ja, und dann gab es aber auch noch alle tausend andere Sachen, esoterische Weisheiten. Es gab unheimlich viele religiöse Spinner in dieser Zeit. Die sind uns nicht so eben groß in Erinnerung gewesen, aber die gab es sowohl in den etablierten Kirchen wie außerhalb davon. So Welterlösungsformeln. Es gab durchgeknallte Physiker, die verrückte Dinge behauptet haben über die Zukunft der Welt und so. Also das ist irre, wie viele Menschen damals gab. Und dann noch viele andere Sachen, die dauerhaft Kulturgut geworden sind. Die Anthroposophie von Rudolf Steiner, die Psychoanalyse von Sigmund Freud. Mhm. Das ist ja kein Quatsch, aber das sind Perspektiven, den Menschen oder die Welten mit gänzlich anderen Augen zu sehen.
Das ist
ja
der Punkt.
Ja,
die und große Veränderung.
Und das war unheimlich in diesen Zeiten des Umbruchs, als man das Gefühl hatte, keinen festen Boden mehr unter den Füßen zu haben, oder diese wunderschöne Formulierung von dem Philosophen Georg Lukács. Ne? Wir leben in einer transzendentalen Obdachlosigkeit.
Ich habe das schon mal genannt. Begriff, ne?
Das ist ein schöner Begriff.
Transzendentale Obdachlosigkeit.
Genau, er sagt, also das bei Kant, super. Kant guckt in den bestirnten Himmel und fühlt sich in der Welt geborgen. Und Kant horcht in sich hinein, ja, und erkennt das Sittengesetz, der Mensch mit seiner Pflicht, ja. Und diese beiden Dinge verankern den Menschen in der Welt. Und Lukács sagt, ja, der Himmel gibt uns heute keinen Halt mehr. Ja, der ist keine Orientierungshilfe mehr für unser Leben. Und was ist denn das? Die innere Pflicht, das Sittengesetz, der Mensch mit seiner Moralität. Alles unter der Voraussetzung, dass gerade der Erste Weltkrieg getobt hatte, ja, der alles Barbarische im Menschen hervorgekehrt hat und alle alten Ordnungen zerstört hatte. Und das ist, glaube ich, eine sehr gute Beschreibung für die 1920er Jahre, die transzendentale Obdachlosigkeit. Und die spannende Frage wäre so ein bisschen zu gucken, wie sieht das denn 2023 aus?
Ja, also ich finde die Analogie, du hast ja jetzt vieles schon genannt, aber es ist wirklich spannend. Ich meine auch die Namen, auch die Länder, die da fallen. Ne? Du denkst, okay, reden wir jetzt von damals oder reden wir von heute? In Sachsen und in Thüringen haben sich da im Oktober die sogenannten proletarischen Arbeiterregierungen gebildet. Mhm. Ne, da haben die Kommunisten über eine Revolution nach russischem Vorbild nachgedacht. Mhm. Und gleichzeitig haben völkische Nationalisten die Zeit reif gehalten für eine Diktatur. Das, was du gerade beschrieben hast, der Augiasstall, jetzt muss mal hier auf den Tisch gehauen werden.
Wir holen uns unser Land zurück.
Ja, richtig. Genau. Am 9. November, ich meine, ist sehr interessant, 9. November, ne, ein großes, wichtiges und eigentlich mit Blick auf die jüngere Vergangenheit ein glückliches Datum, aber am 9. November 23 putscht Hitler und startet von München aus seinen sogenannten Marsch auf Berlin, ne, nach Vorbild von Mussolini. Und gleichzeitig, das haben wir auch schon oft drüber gesprochen, ne, die Gleichzeitigkeit der Ereignisse, gleichzeitig schreitet die Elektrifizierung voran und ermöglicht plötzlich industrielle Massenproduktion. Mhm. Siemens und AEG werden plötzlich wieder Weltmarktunternehmen. Das heißt, die Zeit vor 100 Jahren ist im Grunde ähnlich wie die Gegenwart von starken Veränderungen geprägt. Ja.
Nur, dass es den Leuten in Europa natürlich viel, viel, viel schlechter ging. Na, wir haben heute noch den Spruch, man muss die Arbeitslosen von der Straße holen. Ja, das ist ein Spruch aus den 20er Jahren.
Aus der Zeit.
Ja, weil damals stieg natürlich, also am Ende, ne, kam ja noch die Weltwirtschaftskrise dazu. Also im Grunde genommen hast du die verheerte Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, die ganzen Kriegsinvaliden, die ganzen Verschwörungserzählungen, die ganzen Inflationsheiligen. Die Elektrifizierung wälzt das Leben um. Ne? Muss ich mal gucken, wie sah 1918 der Alexanderplatz aus oder die Bahnhof Zoo und Umgebung. Und wie sah das Ganze 10 Jahre später aus? Die Mode veränderte sich auf einmal, der Blick auf die Frau veränderte sich. Also das waren unglaublich viele Veränderungen. Der Autoverkehr, ne, der innerhalb von 10 Jahren fast von 0 auf 100 geht. Diese enormen Umbrüche, menschliche Psyche ist nie gut da drin, so schnelle Veränderungen, ja, die auf der anderen Seite, wir haben schon mal drüber gesprochen, dann auch immer trotzige Gegenreaktionen hervorrufen. Mhm.
Ivan Krastev, mit dem du gerade gesprochen hast, ist sehr interessant, der sagt, wir müssen uns erstmal darüber klar werden, dass all diese Dinge jetzt passieren. Und wenn wir sagen Elektrifizierung, heute ist das große Stichwort KI. Mhm. Das von der viele Leute sagen, pass auf, das wird eine solche Disruption nach sich ziehen. Die Welt danach wird eine andere sein. Und so war sie es auch nach der Elektrifizierung. Also solche riesigen Transformationen finden statt. Also manchmal habe ich den Eindruck, Leute sagen, ja, komm, geh mir weg mit deiner KI, es sind so ein paar Nerds irgendwo im Keller und die machen da ihr Zeug. Aber am Ende ist ja vieles dann doch nicht so gekommen, wie wir es dachten. Doch, es gibt solche Transformationen. Ivan Krastev hat das neulich in einem Interview auch gesagt und meinte, es ist völlig egal, ob die SPD regiert oder ob die CDU regiert, ob eine progressive Regierung regiert oder eine konservative Regierung an der Macht ist. Worum beide nicht herumkommen werden, ist die Welt von gestern gibt es nicht mehr. Und wir müssen Dinge neu denken und sogar, und das fand ich den spannenden Gedanken dabei, wir müssen auch sozusagen anerkennen, dass wir nicht für alles die perfekte Lösung haben, sondern wir irren jetzt quasi voran, ja, dieser Begriff, den wir schon oft benutzt haben. Wir müssen es ausprobieren, wir müssen gucken, aber wir müssen ganz sicher die Leute darauf vorbereiten. Wir müssen den Leuten das klar sagen. Deswegen wäre es auch so hilfreich, wenn man den Leuten nicht weiter sagt, was auf 1,5 Grad, das werden wir schon machen. Ja, während in Dubai jetzt Leute zusammensitzen, die sagen, pass auf, über 1,5 Grad reden wir eigentlich gar nicht mehr. Lasst uns überlegen, klar, was es bedeutet, 2 Grad Klimaveränderung zu haben.
Das wirkte so, als hätte Scholz eine Rede aus der Schublade gezogen, die er vor 10 Jahren gehalten hat. Ja, also das einfach nicht mehr zeitgemäß. Und wichtig und spannend finde ich auch, wir haben ja schon häufiger darüber geredet, das Dilemma des Konservativismus. Na, wir erleben in einer Zeit rasantester Veränderungen. Und konservativ bedeutet ja dem Wortsinne nach, und das ist ja auch seine Berechtigung, zu versuchen, das, was früher mal gut war, zu bewahren. Aber eben nicht unter den gleichen Bedingungen, sondern unter veränderten Bedingungen. Und das ist eben die ganz, ganz große Schwierigkeit. Wenn die Zeit sehr, sehr, sehr schnell geht, dann geht die Anpassungsleistung der Menschen nicht schnell genug im Kopf mit. Und was wir ja eigentlich behalten wollen, wenn wir irgendetwas Konservatives in uns spüren, dann ist das, man möchte irgendwo seine Seelenheimat retten.
Genau.
Ja, aber diese Seelenheimat kann man nur dann retten, wenn man sie auch Stück für Stück und in ganz, ganz vielen kleinen Schritten an sich verändernde Gegebenheiten anpasst. Und das geht nur, wenn es nicht so schnell geht. Und sonst wird Konservativismus alberner Trotz. Also der Versuch mit der Luftpumpe die Windrichtung zu ändern. Das ist das, was konservativ wird, wenn man nicht mitkommt. Also wenn man es quasi nicht schafft, das Gute und das Bewahrenswerte von früher unter veränderten Vorzeichen zu halten, dann bleibt nur noch Fundamentalopposition.
Richtig.
Einfach und Fundamentalopposition, einfach dagegen sein, ist sozusagen Trotz. Und das war in den 1920er Jahren ganz, ganz genauso.
Interessant ist ja, vielleicht muss man das auch nochmal kurz nachtragen, wenn man sich mal mit dieser Zeit, das Jahr konkret 1923 beschäftigt. Dieses Narrativ, Deutschland wurde damals in diese Inflation und dann in die Hyperinflation reingetrieben und dieses gigantische Verarmungsprogramm, weil sozusagen die anderen so sehr auf ihren Reparationszahlungen bestanden.
Ja.
Ein kleines, aber nicht unwichtiges Detail in dem Zusammenhang, auf das man stößt, wenn man mal tiefer eintaucht, ist, das ist nur bestenfalls ein Teil der Wahrheit. Der andere Teil der Wahrheit ist, und ich glaube, das ist fast der wesentlichere, schon der Krieg, den die Deutschen ja auch wollten, war vor allen Dingen durch Anleihen finanziert. Der Staat hat sich, das Kaiserreich, die haben sich irrsinnig verschuldet und haben sozusagen durch Anleihen diesen Krieg finanziert, die ihnen dann jetzt in dieser Phase um die Ohren fliegen.
Ja.
Das ist auch Teil der Wahrheit. Deswegen muss man immer aufpassen, ne? So nach dem Motto, da gab es diese Bösen auf der anderen Seite und wir waren dann quasi Opfer. So einfach ist die Sache an dem Punkt nicht.
Also, dass die Deutschen da im Ersten Weltkrieg Opfer gewesen sind, natürlich totaler Schwachsinn. Die ganze Diskussion der letzten 20 Jahre ging immer darum, waren die Deutschen die Hauptschuldigen, ja, oder waren sie Mitschuldige unter anderen? Das ist eigentlich die Frage, die beim Ersten Weltkrieg, weil die Deutschland musste ja die Alleinkriegsschuld auf sich nehmen nach dem Ersten Weltkrieg.
Richtig.
Mussten sie unterzeichnen, dass sie die einzig Schuldigen waren. Die anderen haben sich dann, die Sieger haben sich weiß gewaschen. Aber niemand bestreitet, dass Deutschland einen maßgeblichen Anteil am Ersten Weltkrieg hat. Ja, und dass Deutschland auch mutmaßlich das Land gewesen ist, das diesen Krieg am meisten gewollt hat. Die Frage ist nur, wie sah das in England und in Frankreich aus und so weiter. Und da gab es natürlich vergleichbare Kräfte.
Genau, aber ich wollte nur mal auf sozusagen den Zusammenhang mit der Hyperinflation hinweisen. Das ist sehr interessant, sich das nochmal so klar zu machen. Der andere Punkt ist, ich hatte letzte Woche, glaube ich, war es, einen irgendwie verstörenden Moment in der Sendung. Da sitzt Jürgen Trittin, den ich vor allen Dingen publizistisch sehr schätze. Der schreibt immer wieder echt gute Sachen. Und auf seiner Homepage zum Beispiel kannst du aktuell gerade mal eine sehr nüchterne, aber wirklich gute Erklärung des Nahostkonfliktes finden. Empfehle ich wirklich sehr. Aber dieser, und gerade weil ich ihn schätze und weil er ein kluger Mann ist, sitzt da Jürgen Trittin und sagt, der Friedrich Merz, der hat sowas Trumpeskes. Und da habe ich mich erschrocken, weil ich dachte, nee, jetzt Friedrich Merz mit Trump zu vergleichen, das geht mir sehr viel zu weit. Und das zeigt sozusagen, wie sehr wir bereit sind, dann so holzschnittartig plötzlich zuzuspitzen.
Das ist das Problem politischer Vergleiche.
Ja,
und also, zu sagen, nee, der ist ja solche wieder, Vergleiche also, sind sowieso fast ist, und immer ja. überall gehen die schief.
Ja, Friedrich Merz mit Trump zu vergleichen, ich finde, es geht einfach gar nicht. Was richtig ist, ist das, was du sagst. Es ist natürlich auch Friedrich Merz, wird das morgen gestalten müssen. Ja, ja, nur die AfD verspricht, die Vergangenheit zu gestalten. Ja. Aber das wird nicht reichen, sondern wir müssen das morgen gestalten.
Die CDU versucht, Wahlkämpfe zu gewinnen mit einem Konservativismus, den sie, wenn sie in der Regierung ist, nicht einlösen kann. Mhm. Da bin ich fest von überzeugt. Sie spricht Gefühle von Menschen an, die sie in ihrem Herzen tragen und die auch völlig berechtigte Gefühle sind, wo aber überhaupt nicht klar ist, dass wenn man in der Regierungsverantwortung ist, wie man dann tatsächlich eine Politik machen möchte, die diesen Gefühlen adäquat Rechnung trägt, weil einfach zu vieles im Augenblick bei diesen rasanten Veränderungen hinweggespült wird.
Ja,
und sich nicht wird behaupten lassen, ohne dass es trotzig ist. Und trotzig zu sein, kann man in der Opposition immer deutlich besser als in der Regierung.
Das stimmt. Ich sehe das tatsächlich anders. Ich glaube, dass da ein paar sehr gute Leute sind, die in der Lage sein werden, das irgendwann konstruktiv zu gestalten. Ich glaube, die Frage ist noch nicht beantwortet. So würde
ich
mal sagen.
Ja, ich will nicht sagen, dass sie definitiv nicht beantwortet ist, aber es ist irrsinnig schwierig.
Also
du kannst dein konservatives Herz in der Opposition deutlich besser kultivieren, als wenn du tatsächlich in der Regierungsverantwortung bist. Du musst mal überlegen, mit was für Ideen ist die Ampel gestartet und was hat die letzten 2 Jahre beschäftigt? Ja, also die Ampel ist mit Vorstellung, dass also aus Sicht der Grünen, ne, das Klima, das ganz, ganz große Thema, das war das Thema ihres Wahlkampfs. Ja, und dann kommt der Krieg in der Ukraine, der Nahostkonflikt und so weiter. Und eigentlich ist man ständig mit anderen Dingen viel mehr beschäftigt als das, was man eigentlich wollte. Und wenn du jetzt so ein hehres Programm hast, wie dem Konservativismus wieder eine Stimme zu geben oder eben zu gucken, wie man den adäquat umsetzen kann in Politik, dann ist das beim politischen Tagesgeschäft mit all den Aufregungen und Erregungen und all den kontingenten Dingen, also den Dingen, die man nicht vorher planen kann, ein unheimlich schwieriges Unterfangen.
Ja,
also ich finde, Konservativismus geht viel eher kommunalpolitisch, wenn du mich fragst. Also da kann man eher noch so Entscheidungen fällen, wie viele Autos wollen wir haben und wie viele Fahrräder wollen wir haben. Ich denke, je kleiner das Ganze ist, je regionaler das ist, ja, umso mehr lassen sich Sitten und Gebräuche zum Beispiel pflegen, aber nicht auf Bundesebene.
Ja. Ist ein interessanter Punkt. Ich muss da denken an Belit Oney, den Oberbürgermeister von Hannover, den Grünen, der ja interessanterweise auch gewählt worden ist, maßgeblich, weil er versprochen hat, ich mache euch die Innenstadt autofrei. Und jetzt geht die SPD genau aus dieser Koalition raus und sagt, du, pass mal auf, das wollen wir jetzt alles nicht mehr, das wird nicht passieren. Mhm. Und ich erinnere mich, wie er bei mir in der Sendung saß und das erklärt hat und ich war irgendwie fasziniert davon und dachte, wow, Chapeau an Hannover, wenn die Bevölkerung sowas so mitgeht. Und offensichtlich hat sich da ein Klima verändert und das ist das, was mir dann Angst macht oder auch wenn man eben jemanden wie Merz mit Trump vergleicht, was ich für völlig unzulässig halte aus vielen, vielen Gründen, dann denke ich, und da kommst du jetzt ins Spiel, in deinem vierten Band der Philosophiegeschichte, Mache die Welt, da beschreibst du ja, wie sich auch wirklich schlaue Leute in diesen 20er Jahren zum Beispiel innerhalb kürzester Zeit radikalisieren. Und plötzlich ist jemand wie ein Heidegger einfach jemand, wo man sagen muss, ui, der nähert sich plötzlich dem Faschismus so an, dass man sagt, was ist denn da eigentlich schiefgelaufen?
Ja, genau. Also aus einem Konservativen wie Martin Heidegger, der im Schoß der Kirche aufgewachsen ist, ne, der eigentlich Theologe werden wollte. Und der, als die Nazis Auftrieb kriegten, ja, gesagt hat, das sind doch diejenigen, die für das Gleiche streiten wie ich. Ne, also für konservative Werte, für das alte Deutschland, gegen die Moderne, gegen den Sittenverfall, gegen den Kulturverlust und so weiter. Und innerhalb ganz, ganz kurzer Zeit, so in einer Art Blitzbekehrung, zum Nazi wird und auch noch geglaubt hat in seiner Hybris, ne, wie viele Philosophen ja haben, er könnte die Nazis für seine Zwecke gebrauchen. Ja, der hatte ja eine ganz eigene Vorstellung, der hatte seinen eigenen Nationalsozialismus erfunden, den er aufs Engste mit dem Griechentum, dem antiken Griechentum verquickt hat. Also das, wenn den Nazis irgendwas fremd war, dann war das das antike Griechentum. Die wussten gar nicht, wovon der Mann überhaupt redet. Ja? Und wenn er das Wort Metaphysik benutzte, also alles das, was wir nicht vermessen können, was wir nicht rational erklären können, aber trotzdem zur Welt dazu gehört und das irgendwie griechisch fand. Ja, das war das, was er griechisch nannte, nannten die Nazis völkisch. Die hatten also eine ganz andere Vorstellung davon. Trotzdem waren die sehr froh, dass der für sie nützliche Idiot dann Rektor wurde, ja, und sich dann wie die Axt im Walde benommen hat. Also der hat dann so Wehrsportübungen mit seinen Studenten gemacht und was viel schlimmer war, er hat ganz viele sehr, sehr bedeutende Kollegen, jüdische Philosophen, deren Karrieren zerstört, abgesägt und so weiter. Ja, und das alles bei jemandem, wo man sagt, der Prozess, wie aus dem konservativen Heidegger ein Nazi wurde, der hat sich in Wochen abgespielt. Ja, ja, also das ist doch verrückt, wo man denkt, da müsste doch eigentlich ein sehr intelligenter Mensch, müsste doch immun dagegen sein. Ja, und dass da so jemand mit kalter Lust, ja, sich extrem radikalisiert mit all den brutalen Konsequenzen, die das hat, das ist erschreckend. Und das Gleiche hat es auch auf der anderen Seite gegeben. Also es gab Philosophen, wie Georg Lukács ist ein schönes Beispiel, ja. Also ein Ungar, Sohn eines Bankdirektors, gilt als das größte philosophische Talent seiner Zeit. Ja, also wir reden von dem, die transzendentale Obdachlosigkeit stammt, wo ich gerade drüber gesprochen habe.
Genau.
Und er will etwas ganz brav Bürgerliches machen. Er will ein riesiges System der Ästhetik schreiben. Kant's Ästhetik überarbeiten und so, also richtig so ein bildungsbürgerliches, klassisches Universitätsthema. Ja, wir reden jetzt so von der Zeit um 1920 rum, 1918 bis 1920. Und er wird innerhalb von Wochen Mitglied der Kommunistischen Partei zu werden und wird von da an politischer Agitator, ja, der dann auch nach Ungarn geht und später in Ungarn auch diverse Funktionen hatte und quer durch Europa gesucht war vorher. Und er ist also wie Lenin quasi als Revolutionär unterwegs, was ja alles andere als eine dauerhaft intellektuell anspruchsvolle Aufgabe ist. Ne? Das fängt mal intellektuell anspruchsvoll an und am Ende geht es noch um eiskalte Machtpolitik. Er ist dann im Alter wieder ein sehr guter Philosoph geworden, aber wie wird so jemand, der also so hoch reflektiert ist und der an Kant, ja, also an liberalen Werten geschult ist, innerhalb so kurzer Zeit Kommunist und bleibt es auch nach der Machtübernahme Stalins? Es ist das für mich so Verrückte, dass jemand aus der Ferne von Lenin fasziniert sein konnte, der mit dem Zarenreich da abgerechnet hat und etwas Neues versucht. Also so 2-3 Jahre aus der Distanz davon möglicherweise fasziniert gewesen zu sein.
Das kann man nachvollziehen.
Finde ich nicht völlig abwegig. Man wusste ja auch gar nicht, wie das jetzt ganz genau verortet ist. Man hatte das Gefühl, hier fängt was völlig Neues an. Hier beginnt eine Moderne. Der Agrarstaat Russland, ja, der brutale Agrarstaat Russland, der macht jetzt den großen Sprung. Ja, da wird jetzt eine ganz moderne Gesellschaft draus. Aber spätestens mit Stalin, mit den Schauprozessen, ja, mit
dem Holodomor in der Ukraine.
Der Hungerwinter. Ja. Also man merkt, ein unglaublich brutales Schwein, kann man ja gar nicht anders sagen. Und dass man dann dem noch so lange die Stange hält, wie auch zum Beispiel Ernst Bloch, ebenfalls bedeutender Philosoph, ne, der 20er, 30er Jahre, das Prinzip Hoffnung.
Ne? Genau.
Aktueller Titel übrigens, da schließt sich der Kreis zur Klimakonferenz. Genau. Ja, und dass solche Leute so lange mit Gewalt an etwas glauben wollten, dass wenn sie es auch nur lang genug aus der Nähe gesehen hätten, sie einfach nur hätte bestürzen und abschrecken müssen. Und das finde ich persönlich wahnsinnig interessant. Eine große Bildung und eine hohe Intellektualität und ein wacher und scharfer Geist schützen dich nicht davor, verbrecherischen Ideologien auf den Leim zu kriechen, ja, oder dich in irgendeinen mythischen Unsinn zu verrennen.
Das stimmt. Ist es nicht sogar so, und das ist dann sozusagen der wirklich gefährliche Teil, dass gerade diese Leute, und das erlebst du ja auch zum Teil jetzt, wenn du dir mal so die teils wirklich krude Argumentation der globalen Linken, wenn man so will, in Bezug auch auf Gaza dir anschaust oder die Hamas insbesondere, dass man natürlich, dass es besonders gefährlich ist, weil diese Leute natürlich Kraft ihrer intellektuellen Brillanz immer in der Lage sind, jeden noch so offensichtlichen Unsinn argumentativ so zu verbrämen und zu verpacken, dass man sagt, nee, aber du hast trotzdem recht und es ist trotzdem richtig und es ist trotzdem in Ordnung. Das ist, finde ich, eigentlich das wirklich Gefährliche.
Wenn es um Weltanschauungen geht, das ist überhaupt keine Frage der Intelligenz. Weltanschauungen haben eine ganz andere Ursache als den klaren oder logischen Verstand. Starke weltanschauliche Überzeugungen sind ein rein emotionales Konstrukt. Das heißt, also da entscheidet nachher das Herz, ja, und dann kannst du deinen Verstand, ja, als Marketingabteilung einsetzen, ja, um im Nachhinein zu rechtfertigen, was dein Herz dir vorher erzählt hat. Deswegen ist es möglich, dass hochintelligente Menschen für totalitäre Überzeugungen empfänglich waren. Es gibt kaum einen Unrechtsstaat, der nicht irgendwo in seinen Chefetagen oder an seinen Universitäten, ja, hochintellektuelle Gefolgsleute um sich geschart hat, die tatsächlich von allem möglichen Unsinn schon überzeugt waren. Und das ist natürlich, wenn man in die Weltgeschichte guckt, auch sehr ernüchternd. Weil man würde sich ja sagen, also die große Historikerin Barbara Tuchman, ja, die dieses berühmte Buch geschrieben hat über die Torheit der Regierenden, damals von Troja bis zum Vietnamkrieg reichend, und sich die Frage gestellt hat, warum ist der Menschheitsfortschritt in der Politik so geringer als der Menschheitsfortschritt auf allen anderen Ebenen? Also was haben wir für Fortschritte in der Medizin gemacht?
Ja, ist interessant.
Was für Fortschritte in der Technik gemacht? Ja. Was haben wir für Fortschritte gemacht in der musikalischen Entwicklung und künstlerischen Entwicklung und so weiter? Wie kann das eigentlich sein, dass wir immer noch in die gleichen Fallen laufen, wo man schon zu Zeiten des Trojanischen Krieges reingestürzt ist? Warum gibt es immer noch Kriege? Warum gibt es immer noch Ideologien? Warum gibt es immer noch politische Kurzsichtigkeit? Und warum sind die Leute nicht in der Lage, kurzfristige Vorteile abzuwägen mit langfristigen Interessen? Ja, warum purzeln wir so oft in das politisch Naheliegende und übersehen die Folgen nicht? Und am Ende kommt es ja darauf hinaus, dass gerade in der Politik die emotionalen Dinge so eine irrsinnige Rolle spielen. Das heißt, je stärker du von etwas überzeugt bist, und von etwas total stark überzeugt zu sein, setzt meistens Dummheit voraus. Ja, je stärker du davon überzeugt bist, so glaubhafter kannst du es vertreten. Jemand, der abwägt und sagt, na ja, auf der einen Seite das, aber du musst ja auch berücken auf der anderen Seite, der ist meistens nicht handlungsstark und der wird auch nicht als charismatischer Führer wahrgenommen.
Richtig.
Ja, das heißt also, ein gewisses Maß an Intellektualität verhindert, dass das, was du sagst, populär genug wird und dass du es durchsetzen kannst. Und am Ende ist Politik dann eben doch sehr, sehr weitgehend eine Angelegenheit des Affekts und eben nicht der rationalen Überlegung.
Noch kurz zum Schluss, Richard, Optimismus, ne? Und deswegen verehre ich die andere Denkerin, über die wir schon gesprochen haben, Florence Gaub, so sehr. Die hat dieses Buch gemacht und sagt einen sehr interessanten Satz: Pessimismus, ja, oder Depression, sagt sie, ist eigentlich in Wahrheit nicht die große Traurigkeit, als die sie manchmal beschrieben wird, sondern Depression ist eigentlich unsere Unfähigkeit, uns unsere eigene Zukunft vorzustellen. Und das geht so ein bisschen Hand in Hand mit Ernst Bloch, den du gerade schon zitiert hast. Das, was wir heute im Alltagssprachgebrauch so häufig benutzen, ne, das Prinzip Hoffnung, da hilft nur noch Prinzip Hoffnung und so weiter, geht ja zurück auf dieses berühmte Buch, das Prinzip Hoffnung. Das ist
ein Werk in drei Bänden,
ja, genau,
sein Alterswerk.
Ja, genau, mit dem er 38 beginnt.
Ja.
Also da ist Hitler quasi auf dem Höhepunkt seiner Macht, wenn man so will. Gerade Österreich und die Tschechoslowakei annektiert und so weiter.
Bloch im Exil.
Bereitet sich auf den großen Krieg vor und schreibt es fertig, also diese Bände, 1947, da ist Hitler tot und das Dritte Reich liegt in Schutt und Asche. Prinzip Hoffnung. Was können wir daraus heute noch ziehen?
Also das Unterfangen von Bloch ist, quer durch alle Zeiten und alle Kulturen, ja, Muster der Hoffnung zu finden. Also zu gucken, alle Kulturen haben immer zu irgendeiner Zeit an irgendetwas geglaubt und haben dafür Bilder gefunden. Ja, bei den Ägyptern was völlig anderes als in der Gotik zum Beispiel. Ja, er guckt sich die Baustile an und sagt, jemand, der Pyramiden baut, der tickt natürlich anders als jemand, der gotische Kathedralen baut.
Der Spitzbögen,
ja,
baut.
Der Todeskristall, so nennt er die Utopie der alten Ägypter. Das ist so diese Vorstellung, Transparenz auf Erden herzustellen, kubische Formen, geometrische Formen, so quasi als Leitbild, ja, als positives Bild der Gesellschaft. Wogegen das Gotische für ihn ist der Wald. Ja, also die gotischen Kathedralen entstehen in waldreichen Gegenden. Ja, und im Grunde genommen ist dieses Schöne, wenn man heilig und feierlich durch einen Wald oder eine Allee geht, das quasi abzubilden in der Kirche. Und das ist das Streben nach oben. Ja, der Gott des Christentums wohnt ja im Himmel. Der wohnt ja über uns. Ne? Und bei den Ägyptern gibt es ja kein Über uns. Das Jenseits ist nicht im Himmel bei den Ägyptern. Ja, das ist irgendwo, wo man mit der Barke des Mondes oder so irgendwie hingelangt, aber es ist nicht räumlich richtig verankert, sondern es ist so ein Ineinanderspiegeln von Diesseits und Jenseits. Ja, so wie die Pyramiden sind quasi ein diesseitiger Ort, der aber jenseitig gefüllt ist, wenn man das so sagen kann. Und eben auch dieses Geometrische, dieses Transparente, dieses von einer Welt in die andere wandeln, das ist ein ganz anderes Bild, als zu sagen, wir haben hier den Sockel auf der Erde, ja, und wir haben da drüber das Himmelsgewölbe. Das ist so eher eine Vorstellung des Christentums. Ja, und wo ich immer sage, das hat sicher eine Menge damit zu tun, dass das gemeinsame Quelle Judentum, Christentum eben Wüstenbewohner waren. Und für die Wüstenbewohner war die Erde unwirtlich, ne, weil also fast alles Wüste, Trockensavanne, Dornensteppe und so weiter war und schön war der bestirnte Himmel und da wollte man quasi sehnlich hin. Und die ägyptische Kultur ist ja vom zyklischen Überschwemmen des Nils geprägt. Natürlich ist drumherum auch Wüste, aber da ist die ägyptische Kultur nicht entstanden. Aber da gibt es
dieses irrsinnig fruchtbare Land.
Es gibt das fruchtbare Land, was also immer wiederkommt. Und deswegen ist die Vorstellung der Ägypter zyklisch. Ja, immer wieder neu beginnt das Leben auf der Erde. Auf der Erde. Ja, und das eigentliche Leben, das im Judentum, Christentum, auch im Islam ist, ist eben das jenseitige Leben im Himmel. Und diese Unterschiede rausgearbeitet zu haben, ne, mit sowas hat Ernst Bloch sich beschäftigt und eben gesagt, es gibt immer wieder neue Formen und Muster der Hoffnung. Und sich mit den alten Sachen zu beschäftigen, schlägt quasi den mystischen Funken wieder. Ja, also sozusagen aus der Archäologie vergangener Träume, ja, lässt sich neue Kraft gewinnen, auch an eine gute Zukunft zu denken.
Stand heute, weil man beantwortet diese Frage ja im Laufe seines Lebens auch immer wieder neu und auch immer wieder anders. Ja. Aber Stand heute, Ende 2023,
ja,
bist du eher Pessimist oder eher Optimist?
Ich würde sagen, es ist eine Frage der Gemütslage. Ich kenne beide Zustände.
Montag anders als Freitag?
Montag anders als Freitag. Und ich finde diesen Zustand gar nicht so verkehrt. Ja, also ich meine, zu viel Optimismus macht blind. Aber zu viel Pessimismus macht wahrscheinlich auch blind. Und ich denke, ich habe ein buntes Mischungsverhältnis von beidem. Normalerweise ist es ja so, dass der Verstand eigentlich pessimistischer ist als das Herz.
Richtig.
Ja, also bei mir jedenfalls ist das eigentlich so. Mein Herz will sich mit Pessimismus nicht abfinden. Und deswegen erneuert es quasi immer wieder so im Sinne von Ernst Bloch, ja, also immer wieder die Hoffnung. Also jeden Tag erneuert mein Herz die Hoffnung und mein Verstand versucht es ihr auszureden. Und es ist immer eine Frage, wie der Tag verläuft, wer von beiden gewinnt.
Ja, schön. Herrlich. Richard, vielen Dank dir für heute. Hab viel gelernt von dir und weise gerne nochmal darauf hin. Sonntagabend im ZDF, du im Gespräch mit Ivan Krastev. Festnotiert, bin ich wahnsinnig gespannt darauf. Freue ich mich wirklich sehr. Bis nächste Woche, Richard.
Ja, mach's gut.
Mach's gut.
Tschüss, Markus.
Tschüss, danke dir.
Eine Produktion von mhoch2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.